Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid zur neuen Folge meines Podcasts auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Und heute habe ich eine ganz besondere Folge für euch, denn es ist die erste Folge mit einem Live-Podcast. Ich war in der letzten Woche auf der Mindfulness-Tagung in Berlin und ich wurde eingeladen, auf der einen Seite einen Vortrag zu halten über Achtsamkeit in Startups. Den verlinke ich euch in den Shownotes, findet ihr auf YouTube. Auf der anderen Seite habe ich aber auch die Möglichkeit gehabt, ein Interview auf der Bühne durchzuführen und das Ganze aufzunehmen für diesen Podcast. Und für dieses Interview habe ich mir jemand ganz Besonderen ausgesucht, nämlich Christian Gründling, der Macher und Regisseur von Die Stille Revolution. Ein Film, der mich persönlich sehr bewegt hat und der, glaube ich, auch wirklich wichtig ist, um zu zeigen, wie neue Arbeitsweisen funktionieren und welche Rolle Achtsamkeit spielen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und freue mich auf eure Kommentare.
Schön, dass du da bist. Extra aus München angereist heute.
Ja, schön hier zu sein.
Ja, toll. Wir sind ja auf der Fachtagung der Quadriga heute zum Thema Achtsamkeit. Und wie würdest du sie bisher so beschreiben? Was ist so dein Eindruck von heute, von dem Tag?
Toll, also ich habe auch bei den Übungen mitgemacht und gestern einen tollen Vortrag gesehen von jemandem, der über blindes Vertrauen erzählt hat und selber blind ist. Und also ich bin ganz begeistert, vor allen Dingen, wenn ihr die Unternehmenswelt mit so einem Thema, was mich selber privat so berührt, zusammenkommt. Mhm. Und vor allen Dingen zu sehen, dass so viele Menschen, ich glaube, bei dir war es ja auch so, irgendwie anfangen, das Private, was sie immer nur privat am Wochenende oder abends gemacht haben, jetzt mit dem im Unternehmenskontext zusammenzubringen. Und das freut mich. Vor allen Dingen, wenn es dann so erfolgreich ist, wie auch bei SAP zum Beispiel. Ja. Ich glaube, Peter Bostelmann hat es ja auch eigentlich privat angefangen und dann ins Unternehmen gebracht. Und du hast es auch so erlebt, das finde ich sehr schön. Da wächst irgendwas zusammen.
Ja, was vielleicht zusammengehört.
Ja.
Wir haben eben gemeinsam den Trailer gesehen für deinen Film. Für die, die jetzt zuhören und nicht die Möglichkeit haben, hier dabei zu sein, den gibt es auf deiner Webseite, diestillerevolution.de. Und das verlinke ich natürlich auch. Oder einfach bei YouTube und Vimeo gucken. Und was mich interessieren würde, ist, wie bist du zu dem Film gekommen? Also du hast gerade schon gesagt, das ist auch ein Teil von deiner Persönlichkeit, von dem, was du privat gemacht hast. Was war so der ausschlaggebende Moment, der Moment, in dem du sicher warst, du möchtest dieses große Projekt angehen?
Ja, ich komme aus der Werbung und war sozusagen auch jemand, der so Sehnsuchtsorte geschaffen hat. Ne? Also so dieses Bigger Than Life, da war ich gut drin. Und auch eigentlich gut darin, eine Maske zu tragen, ja, und auch sozusagen Masken zu erstellen von so einer wunderbaren Traumwelt. Was da passiert ist mit der Zeit, ich habe mich so ein bisschen selbst verloren. Das heißt, ich war so sehr mit diesem Äußeren beschäftigt, dass ich mich selbst eigentlich so ein bisschen verloren habe und mich so auf die Suche gemacht habe, auch mit der Frage, wer ich eigentlich bin, was denn eigentlich meine Werte sind, und habe dann auch festgestellt, dass das mir gar nicht mehr so leicht fiel, das mit in der Werbewelt zu verbinden. Und ich bin dann selber auf die Suche gegangen, habe also diverse Seminare gemacht, Workshops, meditieren, übers Feuer laufen, tagelang Blumen.
Was man so macht, ja.
Was man so macht. Leute sind haben auf mir getrommelt, ich auf anderen getrommelt. Und kann ich auch empfehlen übrigens. Und ich kam dann gerade aus Indien, ich war in Rishikesh in Nordindien, in der Nähe des Ursprungs des Ganges, sehr heiliger Ort, und kam da gerade und habe dann bei einem Kongress für positive Psychologie einen Ostfriesen kennengelernt, den Bodo Jansen, Hotelunternehmer, der mir erzählt hat, dass er mit seinen Führungskräften nächste Woche ins Kloster geht, nach Würzburg. Mhm. Und ich war also schon immer auf der Suche, wie kann ich denn hier auch mein privates Interesse und irgendwie das Unternehmerische, wo ich als Filmproduzent oder als Regisseur unterwegs bin, wie kann ich das verbinden? Mhm. Und Bodo hat mich eingeladen, einfach mit einem kleinen Kamerateam vorbeizukommen. Entstanden ist daraus wirklich völlig ungeplant und intuitiv entstanden ein Kurzfilm, der sich innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten so zu einem viralen Hit entwickelt hat. Mhm. Ist dann irgendwie sogar international ausgezeichnet worden. Gab es in Englisch, in Chinesisch und so weiter mit Untertiteln. Und dann haben wir uns gefragt, was passiert eigentlich gerade in der Unternehmenswelt, dass dieser Ostfriese da irgendwie so bekannt wird und alle sich fragen, was macht denn der anders? Und da haben wir uns auf die Suche gemacht, wie das sein kann, dass das so eine Aufmerksamkeit erzeugt. Haben Manager befragt, Unternehmensphilosophen und haben auch da verstanden, dass da irgendwas immer mehr zusammenkommt. Ne? Dass so dieses Kumulieren von verschiedenen Ereignissen, ob es jetzt die Generation Y ist, ob es das Thema Digitalisierung, künstliche Intelligenz ist auf der anderen Seite, ob es auf das Thema Fachkräftemangel ist. Also da kommen so viele Dinge zusammen, die sich in diesem Thema Achtsamkeit auch finden. Ne? Ja. So diese Frage, wo stehen wir eigentlich gerade? Und das haben wir mit dem Film gemacht. Auch da übrigens ganz spannender Effekt. Ich war eigentlich in der Regel bei Gesprächen, wenn ich mit irgendwelchen Vorstandsleuten für Unternehmensfilme oder Werbefilme gesprochen habe, immer sehr gut vorbereitet. Es gab geskriptete Texte, die dann teilweise mit Teleprompter, vielleicht kennt ihr das noch, da so eingeblendet wurden, sehr authentisch wurden dann diese runtergebetet. Und bei der Produktion mit Bodo zusammen war es so, dass wir eigentlich völlig unvorbereitet, wir wussten gar nicht, wo die Reise hingeht. Und wenn du nicht weißt, wo es hingeht, bist du sehr gegenwärtig. Es ist also, du bist viel gegenwärtiger, was dein Gegenüber angeht. Wir wussten teilweise gar nicht, über was wir sprechen. Wir haben einfach gesagt, so, hallo, wie geht's? Manche haben mich gefragt, ob das jetzt so eine Psychotherapiesitzung ist. Über was wollen wir heute sprechen? Also es war völlig ungeplant und ist dann intuitiv entstanden. Und daraus hat sich auch eine ganz große Kraft entwickelt, dass dieses Ungeplante, auch jetzt wie wir hier im Gespräch, ich gar nicht jetzt genau weiß und relativ unvorbereitet bin, übrigens, kleiner Nebenaspekt, ich habe es gerade erzählt, ich war gerade beim Laufen, ich hatte mir die letzten Male beim Laufen so tolle, ganz tolle Notizen gemacht mit ganz schlauen Sprüchen, die ich jetzt heute hier präsentieren wollte und habe dann zu Beginn des Laufens diesen ganzen Text markiert, Notizzettel, iPhone und dann auf Sprechen gedrückt und dann hat also diese Siri, glaube ich, heißt sie, hat mir das dann vorgelesen, die ersten zwei Sätze und dann hat sie gestoppt und dann war der Text weg. Ich habe es also im Dings gehabt. Also ich bin also komplett unvorbereitet. Ich habe dann versucht, wenn Sie vorhin jemanden gesehen haben in der Mittagspause, der mit einem Handy die ganze Zeit geschüttelt hat, ich war das. Ich habe versucht, das zurück. Also ich werde nachher mal jemanden von SAP fragen, wie man das wieder vorholt. Also ich bin unvorbereitet und wir sind also jetzt ganz im jetzigen Moment. Nein, aber dieses Unvorbereitetsein, sich auf den Moment komplett einlassen, hat eine wahnsinnige Kraft entwickelt und wir hätten uns nicht ausgemalt, auch nicht im Geringsten, dass dann überhaupt ein Kinofilm daraus entsteht, dass ein Filmverleih auf uns zukommt, dass es Spiegel-Bestseller wird als DVD. Ich glaube, hätten wir es geplant und wären wir darauf hingesteuert, hätten wir das, glaube ich, nicht erreicht.
Ja. Ganz neue Art, Filme und Dokumentation zu machen.
Ja, das ist auch ein Loslassen von vorgefertigten Bildern, auch dieses Hinterherlaufen nach Zielen. Ja, das hat auch sehr viel mit Gegenwärtigkeit zu tun. Also viele sprechen ja im Zusammenhang mit Achtsamkeit auch immer von Übungen. Also ich finde es auch übrigens ganz toll. Es gibt tolle Apps. Wahrscheinlich gibt es bald auch Meditationsschuhe oder eine Kleidung, die man sich dann anzieht. Und man bereitet sich darauf vor. Das Spannende ist, dass Achtsamkeit sozusagen auch im Moment zu praktizieren. Ich bin da auch ein bekennender Fan von Eckhart Tolle, der mal den Vortrag begonnen hat mit den Worten, eben nicht immer auf die Worte zu achten, sondern, und dann wurde er sehr langsam mit großen Pausen, sondern auf die Lücke zwischen den Worten. Fand ich ziemlich abgefahren.
Ja.
Könnt ihr auch mal versuchen jetzt, ich weiß nicht, ob ihr dann noch was mitkriegt, auf die Lücke achten. Nee, es ist dieses ständige Warten auf irgendetwas, ja, auf die nächste Nachricht, die kommt. Ne? Irgendwie unter Umständen auch den Mitarbeiter oder den Partner immer zum Objekt zu machen von irgendetwas, was ich möchte, eigentlich was in der Zukunft liegt, führt eben dazu, dass man gar nicht mehr im Moment ist. Also man kann diese Achtsamkeit im Gespräch, im Miteinander auch praktizieren. Und das hat viel damit zu tun, dass man loslässt. Ja, dazu muss man sich eben nicht die Meditationssachen anziehen, sondern man kann dazu sich einfach einstellen auf das Gegenüber, zuhören und sich einfach ungeplant darauf einlassen.
Schöne Anekdote, dass eine Technologie, eine AI dich davon abgehalten hat, dich vorzubereiten und dich gezwungen hat, im Hier und Jetzt zu sein.
Ja, das ist das Dilemma, glaube ich, was ganz schön. Ich habe das, glaube ich, gestern oder vorgestern bei Spiegel Online gesehen. Da ging es um die Forscher der Zukunft und so Harvard-Leute, haben dann Artikel geschrieben, die forschen da. Und der erste Satz war, es gibt zwei Nachrichten, eine schlechte und eine gute. Die schlechte Nachricht, wir rasen gerade auf einen Abgrund zu. Die gute ist, niemand sitzt im Führerhaus. Fand ich sehr witzig, wenn man mal länger drüber nachdenkt. Also dauert vielleicht manchmal. selbstfahrende Autos. Aber die Frage ist, also ich habe mich selber auch gefragt, wer bei mir eigentlich im Fahrerhaus sitzt. Ne? Ist es der Autopilot? Ist es eine künstliche Intelligenz? Bin ich selber überhaupt dabei? Und das ist ganz spannend, das mal zu beobachten, inwieweit man eigentlich ja immer im Autopilot sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes fährt oder inwieweit man wirklich ganz da ist mit dem am Arbeitsplatz, in der Partnerschaft, in der Beziehung, im Gespräch oder ob man eben so in Eile ist, dass man eigentlich gar nicht mehr weiß, wo man eigentlich steht. Und das hat natürlich auch nicht nur jetzt eine Relevanz für das Thema Arbeitgeberattraktivität oder Personalentwicklung, sondern es hat auch eine Relevanz für die Frage, wo wir jetzt sozusagen als Menschheit stehen gerade mit diesen ganz wunderbaren technischen Möglichkeiten, die es gibt. Ja, also im Grunde genommen sind wir ja eigentlich im Eingangstor zu einem Paradies möglicherweise. Aber es gibt auch gleichzeitig natürlich die große Herausforderung, damit umzugehen, also mit diesen Freiheiten, die durch diese Technologien entstehen können, umzugehen und da aber auch wieder sozusagen ins Führerhaus aber zu gehen und Verantwortung zu übernehmen und sich nicht sozusagen sein Leben vom Algorithmus bestimmen zu lassen. Ein Banker hat mir mal gesagt, es gibt wenige Leute überhaupt noch auf der Welt, die leben, ein paar Alte, die überhaupt noch einigermaßen dir das Finanzsystem erklären können, wirklich wenige. Und die gibt es wahrscheinlich auch bald nicht mehr. Es ist so abhängig von irgendwelchen verschiedenen algorithmischen Zusammenhängen. Und ich glaube, da ist es wichtig, mal wieder einzusteigen und zu gucken, wo wir eigentlich stehen. Und sich auch ökologisch mal anzugucken, was eigentlich los ist. Also Achtsamkeit hat eine große Relevanz. Und künstliche Intelligenz ist eine ganz tolle Geschichte. Aber natürlich, dazu gehören auch Menschen, die Verantwortung übernehmen und die da im Führerhaus sitzen.
Ja, wie groß das Interesse an dem Thema ist, sieht man ja auch am Erfolg von deinem Film. Du hattest eben schon gesagt, Spiegel-Bestseller, ich habe es mir auch nochmal aufgeschrieben. Du hast Einladungen bekommen von SAP, von Audi, von Lufthansa, Telekom, hast dort präsentiert. Und was ich persönlich total interessant finde, ist einmal, dass du aus der Werbung kommst, ist ja auch so ein bisschen mein Hintergrund, und dass du jetzt auch so ein bisschen zu einem Gesicht von dieser New Work-Branche geworden bist. Ne? Also das heißt, du bist nicht nur Regisseur und Produzent von einem Film, sondern du hältst auch Vorträge, du fährst auch zu Unternehmen und sprichst über das Thema New Work und über das Thema Achtsamkeit. Was macht das mit dir?
Toll.
Wie fühlst du dich damit?
Ja. Also es ist überhaupt toll, wenn man normalerweise eben hinter der Kamera ist dann, oder im Schnittraum, ja, monatelang. Das ist ja so eine relativ stoische Tätigkeit. Man ist da so irgendwie so eingebuddelt in diesem Thema. Und aber auch dieses Feedback zu bekommen, im Gespräch zu sein und auch zu gucken, durchaus mal auch kontroverse Gespräche zu führen dazu. Also ich finde das ganz toll und ich habe also selten jetzt bei Werbespots früher so viel Feedback bekommen. Ja. Toll, die Bierwerbung, die du gemacht hast, hab mir gleich eins gekauft. Da wirklich auch zu verstehen, meine eigenen Werte überhaupt mal so kennengelernt und identifiziert zu haben und die sozusagen im beruflichen Kontext wirklich, also zu sehen, wie das Früchte trägt, das macht mich also wahnsinnig froh und zufrieden. Und ich habe auch gesehen, dass also alle Menschen, die sich da auf den Weg machen und zu gucken, was denn eigentlich so in ihnen drinsteckt, welche Leidenschaften, die sie normalerweise, wie viele von uns hier auch im Raum vielleicht, nur im Privaten immer sich getraut haben zu äußern. Es ist so toll zu sehen, was da passieren kann, wenn Menschen das sozusagen auch im beruflichen Kontext mit einbringen. Ja. Und ich glaube, ich würde da fast von einer richtigen Bewegung sprechen. Und man sieht es da auch, dass die, sagen wir mal, jüngere Generation da noch viel radikaler rangeht und macht mich sehr froh. Und ich glaube, da haben wir eine tolle Möglichkeit, das da auch jetzt wieder zum Gestalter zu werden und nicht nur passiv daneben zu stehen und zu gucken, was alles so passiert.
Wenn du diese Bewegung beschreibst, vielleicht kannst du mir auch weiterhelfen. Ich war auf sehr vielen New Work-Veranstaltungen, habe Bücher dazu gelesen, Filme dazu geguckt. Und das Thema Achtsamkeit, was für mich so zentral ist, kommt meistens nur so am Rande vor oder manchmal auch gar nicht. In deinem Film hat es eine zentrale Rolle, aber trotzdem ist es auch nicht so präsent die ganze Zeit. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die Einschätzung teilst. Es gibt so ein paar Szenen, in denen man wirklich merkt, wie wichtig das ist. Aber es ist kein Film über Achtsamkeit. Es ist ein Film über Sinnhaftigkeit im Job, über eine neue Arbeitswelt. Und kannst du mir vielleicht erklären, oder was ist deine Einschätzung, wie in diesem ganzen New Work, in dieser ganzen Bewegung das Thema Achtsamkeit gesehen wird?
Ja, also was ich ganz schön finde, also Achtsamkeit, dazu gehört auch zum Beispiel Kultur. Man kann auch Digitalisierung als Thema nehmen. Mhm. Da gab es ein schönes, sehr witziges Post, glaube ich, auf LinkedIn oder Facebook. Da hat man so eine ganz klassische hierarchische Pyramide gesehen, so ein Organigramm von der Firma. Da oben ist der Chef, dann gibt es die Abteilungen und irgendwie so. Ne? Also so ein Ding. Und unten war dann hier so, das ist unsere agile Abteilung. Und das ist die Kulturabteilung, so kleine. Und das ist witzig, das Bild, weil man natürlich sieht, wie eine Organisation versucht sozusagen, also die verstehen, okay, wir müssen was tun, wir müssen was ändern. Und dann wird sozusagen aus einer alten Haltung heraus, ist ja auch nachvollziehbar, hat ja lange auch gut funktioniert, wird also versucht, das irgendwie in dieses System sozusagen mit zu integrieren. Ja. Und dann wundert man sich aber, warum es dann nicht so richtig funktioniert. Also zu verstehen, dass Achtsamkeit oder Digitalisierung auch oder auch Kultur, dass das nicht irgendwie eine kleine Stabstelle ist als kleiner Bereich, sondern dass das eigentlich etwas ist, was eigentlich auch unter anderem auf Vorstandsebene eigentlich gehört. Dort übrigens auch unter anderem praktiziert wird. Aber diese Denke geht noch sehr, sehr stark in die Abteilungsdenke. Ne? Wer ist denn zuständig? Da haben wir dann irgendwie jemanden, da gibt es ein Budget dafür, dann gibt es irgendwie einen Zeitplan und dann wird das irgendwie so gemacht. Und zu verstehen, dass da eine ganz große Verbindung da ist, also es ist eigentlich eher das organische Unternehmen, was irgendwie so ein Kreislauf ist, wo alles miteinander zu tun hat, das, ja, da gibt es noch relativ wenige, die das so praktizieren. Und ich meine, ich bin auch in Unternehmen, ich weiß nicht, ich habe gerade den Buchtitel, fand ich zumindest witzig, ich glaube, Change mich am Arsch, glaube ich. Ich habe das Buch nicht gelesen, weiß nicht, ob es gut ist, aber den Titel fand ich gut. Ich komme auch in Unternehmen, die auch sagen, naja, schon wieder ein neuer Change-Prozess, da wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben, es gibt irgendwas Neues. Jetzt ist es Achtsamkeit, morgen ist es was anderes, gestern war es vielleicht Design Thinking, dann kommt der Scrum Master und am Ende, keine Ahnung, dann kommt wieder das Trommeln, was ich ja auch damals gemacht habe. Ja, also zu verstehen, dass das etwas ist, was sozusagen keine spezifische kleine Abteilung ist, so ein Sonderbereich, ja, oder irgendwas, naja, im weitesten Sinne ist es so ein HR-Thema, ne, und so. Das muss aufhören. Also ich würde mal fast auch von einem Lagerdenken sprechen. Ich erlebe das ganz oft. Also man hat also sozusagen einzelne Stabstellen, ne, und dann wird dann dagegen gekämpft, ne, also irgendwie gibt auch irgendwie Frauen gegen die Männer, die Jungen gegen die Alten, ja, die eine Abteilung gegen die andere und dann will man sich irgendwie in diesem hierarchischen System nach oben irgendwie versuchen, nach oben zu kommen. Also das ist, glaube ich, ein schönes Bild zu verstehen, dass das nicht funktioniert und dass solche Themen eben zu allen Bereichen gehören, ne? Dass es eben nicht einzelne Clusterbereiche sein können. Also insofern wird, glaube ich, Digitalisierung auch immer noch als eher etwas Technisches verstanden, mhm. wo man also irgendwie jemanden mit Computer und so, ne, der dann kommt, der macht dann das, so ein Experte. Du kommst ja auch aus dem IT-Bereich, aber zu verstehen, dass Digitalisierung auch einer ganz anderen Kultur bedarf, einer ganz anderen Kultur des Miteinanders, was im Grunde genommen mit anderen Produkten zu tun hat, mit einem anderen Umgang miteinander, mit einer ganz anderen Art von Zusammenarbeit, das verstehen wenige in der Radikalität. Und das ist dann auch sozusagen, jetzt um den Filmtitel aufzugreifen, eine Art von stiller Revolution, mhm. weil es eben wirklich einiges auf den Kopf stellt. Es ist jetzt nicht ein neuer Change, einer der x-te, der dann kommt, sondern es ist etwas, was uns übrigens jetzt auch nicht gerade, weil es jetzt gerade in ist und modern, manche sagen ja, du, Achtsamkeit, habe ich gehört, SAP macht es, tolles Unternehmen, lass uns das auch mal machen. SAP macht das, glaube ich, auch, weil die verstehen, dass das etwas ist, was auch nicht morgen, es ist auch noch übermorgen ein Thema. Also wenn ich mir die Entwicklung angucke, die auf uns zukommt, auch eben mit diesen Themen künstliche Intelligenz, dann werden wir auch verstehen, dass der Mensch in Zukunft eine ganz andere Rolle bekommen wird. Ob es jetzt dann ein Grundeinkommen geben wird oder nicht, das weiß ich nicht. Viele sagen ganz mit Sicherheit oder irgendwie eine spezielle Steuer für Roboter, ich weiß es auch nicht. Oder ob jeder sein, ich habe gerade eine Studie über Sexrobotik gelesen, ist auch sehr interessant. Ich glaube, 40% der Männer können sich vorstellen, sich so einen Roboter anzuschaffen. Ich weiß nicht, im Raum ist es dann, wie es hier aussieht. Übrigens auch männliche Roboter. Aber zu verstehen, dass bei allem natürlich, also ich finde es auch witzig natürlich, man kann auch die Gesichter wechseln, habe ich letztens gesehen, je nach Typ. Und es gibt auch Männer, also für die Damen gibt es auch tolle Roboter. Nee, zu verstehen, auf wie vielen Ebenen gerade dabei ist, der Mensch sich so ein bisschen abzuschaffen auf der einen Seite und sich dann zu fragen, was bedeutet das eigentlich für uns als Menschheit? Was sind denn die Aufgaben, die uns dann verbleiben, wenn, was ich, wie Richard David Precht sagt, ich kenne die Prozentzahl nicht, waren 70%, 80%, 60% der Jobs eben nicht mehr so sind. Mhm. Und wenn man also das alles irgendwie technisiert und der Algorithmus alles bestimmt. Also das ist eine Frage, die uns als Gesellschaft auch angeht, die weit über das Thema jetzt Unternehmensattraktivität oder HR oder auch Achtsamkeit eben als Spezialthema hinausgeht. Das ist hat also hohe gesellschaftliche Sprengkraft, das Thema.
Das ist eine spannende Zeit.
Ja.
Wir haben gestern Abend ein Bierchen zusammen getrunken, ein Craft-Bier hier um die Ecke, wenn ich das erzählen darf. Und du hast das schöne Wort benutzt, die Gleichzeitigkeit, die es gerade gibt. Das heißt, auf der einen Seite die absolute Reizüberflutung, die Digitalisierung, AI, diese ganzen Themen und auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit, sich so umfangreich mit Achtsamkeit, mit solchen Themen zu beschäftigen, wie es bisher noch nie möglich war. Und das finde ich eine total spannende Spannung. Ja. Total spannender Punkt.
Ja, ja, also ich hatte es ja vorhin angesprochen, ne? Also das zu verstehen, man könnte jetzt sagen, es gibt so lauter Themen, ne? Es gibt ja das Thema und das und dann ist noch KI und Digitalisierung, aber zu verstehen, dass das alles einen gemeinsamen Nenner hat und dass es übrigens auch sehr, sehr viel mit Achtsamkeit zu tun hat. Also Achtsamkeit ist auch hier nicht nur so ein Gesundheitsthema oder irgend so Thema psychosoziale Geschichten und so weiter. Das Übergreifende. Und das finde ich ganz schön. Also dieses Globale und auch dieses Kumulierende gleichzeitig so zu erleben jetzt. Also ich glaube, das ist eine Zeit, die, und jetzt mal als Utopie betrachtet, die also unter Umständen wirklich das Paradies sozusagen uns vor Augen haben lässt. Oder aber, um da so eine Dystopie von Gerald Hüther zu teilen, es kann auch sein, dass dann in ein paar Jahren ein großer Teil der Menschheit dann mit einer VR-Brille auf einem Sofa sitzt und mit rosa Delfinen schwimmt und dann aber auch gar nicht mehr rausgeht und auch sich nicht mehr fortpflanzt. Es gibt ja die Roboter. Und dann noch ausstirbt. Ja, das hat Gerald Hüther mal gesagt. Und das ist, also ich denke an das Positive. Ich glaube, aber ich glaube, wir müssen verdammt aufpassen, dass wir da sozusagen wieder ins Cockpit einsteigen, auch wenn es selbstfahrende Autos gibt, aber das sozusagen mal das Bild zu benutzen. Und da habe ich auch ein schönes Bild von Otto Scharmer, kann ich mir sehr empfehlen, U-Theory, ein tolles Buch, der in einem seiner Vorträge zwei Bilder hatte. Das eine Bild ist so ein Mensch, der mit dem Fernrohr sozusagen in die Ferne guckt, so ein Riesenfernrohr, und sagt so, dass viele Menschen noch so dieses Bild haben von dem Menschen, der guckt, also ganz, kann ganz weit in die Ferne gucken, wir können auf dem Mars fliegen. Man kann auch das Mikroskop nehmen, wo man also wirklich bis ins kleinste Detail und Atom und weiter gucken kann. Und dann hat er ein anderes Bild daneben, und dieses Fernrohr ist gebogen und guckt sozusagen auf den, der durchs Fernrohr guckt. Ein ganz witziges Bild. Die Frage ist, wer guckt denn da eigentlich durch? Wer ist denn der Wahrnehmende? Und mit welchen Filtern, wie nimmt er denn wahr? Und er meint also, dass das also ein Bild ist, was uns in Zukunft mehr beschäftigen wird. Wer sind wir denn als Wahrnehmende? Wo wollen wir denn eigentlich hin? Aus welcher Haltung heraus machen wir etwas? Auch das Thema Arbeitgeberattraktivität. Mache ich das aus einer Haltung, um sozusagen, ich glaube, heute war das auch mal eine Frage, auf die gleiche Art und Weise sozusagen jetzt zum Beispiel Mitarbeiter zu mehr Leistung zu bringen und jetzt, weil es modern ist, Achtsamkeitskurse zu machen? Oder mache ich das aus einer Haltung, wo ich sage, nee, ich mache das aus einer Haltung, weil ich glaube, dass es gut für die Menschen ist und das auch sein kann, dass sie vielleicht sogar das Unternehmen verlassen. Wenn es besser für sie ist, dann wünsche ich ihnen alles Gute. Vielleicht kommen sie auch mal wieder und es spricht sich auch rum. Also dieses Haltungsthema ist etwas und diese Selbstbetrachtung, aus welcher Haltung nehme ich eigentlich wahr? Und darauf zu achten, und das ist eigentlich das größte Prinzip eigentlich von Achtsamkeit, auch sich seine Gedanken mal anzugucken und die auch als solche zu identifizieren und nicht sich mit diesen Gedanken ständig zu identifizieren. Du hast ja auch erzählt, kurz vor dem Vortrag, was du für Gedanken hattest und zu beobachten, ach, sehr interessant, was ich da gerade denke, das ist ja spannend. Und in dem Moment werden wir sozusagen wieder her im Cockpit, weil wir verstehen, nee, das bin nicht ich, ich bin nicht eins zu eins assoziiert mit meinen Gedanken, sondern das sind Gedanken erstmal. Ja. Und dann mal zu gucken, was sie mit einem machen.
Würde ich ganz gerne kurz einmal beschreiben, weil war ja keiner dabei bei unserem persönlichen Gespräch eben. Ich habe heute Morgen ja einen Vortrag gehalten und ich habe so 10 Minuten vor dem Vortrag einfach mich selbst beobachtet und festgestellt, wie ich innerhalb von 10 Minuten von Nervosität zu Vorfreude, zu Ruhe, zu Angespanntheit gewechselt habe. Und ich habe das beobachtet und war total entspannt dabei, weil das war nicht ich, sondern das war mein Körper, der diese Reaktion gehabt hat. Und das hat mir das Gefühl gegeben von, das ist alles okay, wie es ist, und ich muss mich davon aber nicht beeinflussen lassen. Das war das, was du gerade meintest, ne? Also diese Self-Awareness mitzubekommen, was in einem passiert, und dann aber auch die Entscheidung treffen und ins Cockpit gehen. Ja.
Ja,
ja. Wir müssen leider zum Ende kommen. Wir haben leider nur 25 Minuten und wir wollen dir gleich noch ein paar Fragen stellen. Klasse, dass du da warst. Ich hoffe, du hast noch eine schöne Zeit hier in Berlin.
Hat Spaß gemacht.
Und das ist dein Applaus.